selten so gern von meinen Spielern angeschaut worden.
Ja, so etwas erlebt man nicht jeden Tag.
Ja, die Kabine, glaube ich, die können es neu aufbauen, weil das Land unter da drinnen und die nächsten 2-3 Wochen wird es nur immer noch irgendwelchen Alkohol stinken.
Noch nie mit einer Mannschaft arbeiten dürfen, die so eisern und so diszipliniert für diesen Erfolg, ab dem Zeitpunkt, wo sie die Chance gesehen haben, gearbeitet hat.
So sah das damals aus. Partyhard am Verteilerkreis Austria Wien. Meister 2013. Es sind Bilder einer fast schon vergessenen Zeit. Denn es ist zugleich der letzte österreichische Meister, der eben nicht Red Bull Salzburg hieß. Und daher haben wir uns gedacht, dieses Team gehört paniert. Wir werfen einen Blick zurück auf das Meisterteam der Veilchen. Und das mache ich gemeinsam mit einem Zeitzeugen. Harald Brandl, wie war das damals? Du warst ja selbst im Stadion.
Ich war selbst im Stadion und so ziemlich fast bei jedem Austria-Match in dieser Saison, weil ich sie begleiten durfte als LOL 1-Redakteur. Ich frage mich bis heute, wie wir es geschafft haben, dass unsere Kamera trocken geblieben ist.
Ja, Wahnsinn. Echt? Die hat gar nichts abbekommen?
Nein, gar nichts.
Ja, stark.
Es gibt den ein oder anderen Kollegen, also Kollege Johnny Brandl von Sky, ist meines Wissens im Entmüdungsbecken gelandet in der Kabine, wenn ich das recht im Kopf habe noch.
Also du bist da im Endeffekt fein rausgekommen.
Durchaus, ja.
Aber hast natürlich auch viele Eindrücke, Impressionen einsammeln dürfen. Die darfst du heute natürlich auch gerne kundtun und dann eben auch ein paar Schmankerl aus jener Zeit wiedergeben, um das Ganze ein bisschen zeitlich auch einzuordnen. 2013, was war damals? Mattersburg und Wiener Neustadt spielten zum Beispiel noch in der Bundesliga. Austria-Youngster Siad El-Shaibi war 9 Jahre alt und im Kino lief der erste Teil der Eiskönigin.
Ah, oh, schön.
Let it go, oder Harald? Starten wir mit unserer Ansapanier und wir starten gleich natürlich mit dem Torhüter, der schöne Heinz. 16-0 gespielt, damals erst 22 Jahre alt. Der hat keine Minute verpasst. Das war im Grunde aber gar nicht so seine Breakthrough-Saison, denn er war ja schon mit 2021 eher schon gesetzt im Kasten der Austrianer.
Genau, er hat im Herbst davor hat er Pascal Grönwald als Nummer 1 abgelöst, was insofern erstaunlich war, weil Pascal Grönwald zu dem Zeitpunkt auch im Nationalteam gespielt hat. Aber der Heinz Linden hat seine Chance genutzt und hat dann, glaube ich, 3 Jahre lang keine einzige Bundesliga-Minute verpasst. Also das ist schon aller Ehren wert gewesen, vor allem wenn man sich vor Augen führt, wie es davor im Austria-Tor zugegangen ist. Da haben sich ja die Almers und die Dulitzers und Schaffers und Grünwalds und wie sie alle geheißen haben, durchgewechselt wie nur sonst irgendwas. Und um noch einmal das Thema der schöne Heinz anzusprechen, es war übrigens Gel. Also es war kein Taft und kein Wachs, es war Gel, das er immer in den Haaren hatte, das seine Matte so schön gehalten hat, auch wenn er durch die Gegend geflogen ist.
Ja, wunderschön. Der schöne Heinz im Tor der Austria darf natürlich, er war im Endeffekt eben der Einser-Goalie in dieser Saison, hat den damaligen Hype aber gar nicht ausgenützt, um einen Transfer im Sommer anzupeilen. Erst ein paar Jahre später zur Eintracht. Hast du das damals auch gesehen, generell? Einige haben natürlich den Verein verlassen, andere wiederum sind geblieben, um dem Ziel Champions League natürlich auch ins Auge zu fassen. Wie war damals die Stimmung nach diesem Meistertitel? Hat man da ein bisschen auch Angst gehabt, dass diese Mannschaft zerfällt?
Natürlich, weil ja auch das große Fragezeichen war, wie es auf der Trainerbank weitergeht, weil sich zu dem Zeitpunkt ja schon herauskristallisiert hat, dass es mit Peter Stöger auf der Bank wahrscheinlich nicht weitergehen wird. Dann war halt die große Frage, was passieren wird. Peter Stöger hat ja damals durchaus vorgeschlagen, dass er bleibt, dass er quasi den Sportvorstand macht und Manfred Schmidt Cheftrainer wird. Das hat der damalige Präsident Wolfgang Katzen abgelehnt, weil er Tommy Baritz nicht ein Jahr vor der Pension irgendwie raushauen wollte. Und dann hat es ja lange gedauert, bis klar war, wer letztendlich Austria-Trainer wird. Da hat es ja mit Niko Kovac und so einige heiße Kandidaten gegeben. Wir wissen, es ist Nenad Bjelica geworden. Das hat zwar in die Champions League geführt, aber sonst nicht weiter. Und nach dieser Saison war schon die Angst groß, dass da viele Leistungsträger gehen, wobei eben einige wollten sich diese Champions League Chance dann doch nicht entgehen lassen.
Nina Pirlitzer, auch einer, der dann in weiterer Folge viele legendäre Momente bei Pressekonferenzen geliefert hat. Dafür auf jeden Fall auch ein großes Dankeschön nach Kroatien. Machen wir weiter in der Verteidigung mit der Linksverteidigerposition mit Markus Suttner. Der hat damals 35 Spiele gemacht, 3 Tore erzielt, 25 Jahre war er alt. Und Manuel Ortlechner behauptete damals, das ist der beste Linksverteidiger nicht nur der Bundesliga, sondern sogar Österreichs.
Gewagte These, ne? Zumal es mit Christian Fuchs dann Nationalteamkapitän gegeben hat und Andi Ulmer ja auch aktiv war, aber Sutti war zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr weit und sehr am Zenit seiner Leistungsfähigkeit, wobei er den ja dann relativ lang gehalten hat, also hat er in Deutschland bei Ingolstadt und Düsseldorf dann schon auch gezeigt, noch was er kann. Ja, war aber Erzaustrianer aus der Hollerbrunner Akademie, also aus der Stonach Akademie rausgekommen und war so einer der Vorzeige-Austrianer zu diesem Zeitpunkt.
Ja, hören wir doch einfach mal rein in die Emotion nach der Finalisierung des Meistertitels bei Markus Suttner.
Für mich das geilste Gefühl, aber ich wollte immer bei der Austria spielen und habe jetzt mit der Austria meinen zweiten Titel geholt und sein drittes noch in Aussicht und ist einfach geil, also kann es noch gar nicht glauben und morgen werde ich dann das dann realisieren.
Und Markus Suttner, ähnlich wie Heinz Lindner, auch er damals bei der Austria geblieben und erst 2015 nach Deutschland gegangen. Er allerdings nicht nach Frankfurt, sondern nach Ingolstadt. Wie geil war das eigentlich auch für die Austria-Fans damals, die Rückkehr am Verteilerkreis?
Ja, hat, glaube ich, schon sehr vielen Fans was bedeutet. Also wenn man sich anhört, wenn die Aufstellung durchgegeben wird, wird dem Markus Suttner ja dann auch noch der Fußballgott hinzugefügt von den Austria-Fans. Also der hat schon einen wirklich großen Stellenwert am Verteilerkreis.
Wir müssen natürlich auch, wenn wir über diese legendäre Saison der Austria sprechen, was war eigentlich los mit der Konkurrenz? Was war da vor allem natürlich auch los mit Red Bull Salzburg? Es gab ja einen Punkterekord der Austria, also es war wirklich eine überragende Saison der Veilchen. Gleichzeitig waren die Mozartstädter auch so ein bisschen in einem Umstrukturierungsprozess. Roger Schmidt hat damals übernommen, Ralf Rangnick hat mehr und mehr seine Spielidee auch implementiert nach Salzburg. Hat man da einfach auch die Gunst der Stunde genützt, diesen Strukturierungsprozess der Salzburger vielleicht in dieser einen Saison zu nützen?
Definitiv. Also es hat bei Salzburg vor allem am Anfang unter Roger Schmidt halt noch nicht so ganz gut funktioniert. Wir kennen das und wissen das, wie es ist inzwischen längst, wenn dieses Pressingspiel implementiert werden soll in eine Mannschaft, dann kann das gut und gerne mal dauern, wenn die davor noch wenig Kontakt zu dieser Spielidee hatte. Aber wie du richtig sagst, der Austria hat einen Punkterekord aufgestellt. Also 82 Punkte waren zu dem Zeitpunkt schon aller Ehren wert. Man ist in Österreich auch schon mal mit unter 70 Punkten Meister geworden. Also die haben da wirklich performt und Peter Stöger hat spätestens im Winter erkannt, dass das was werden kann und hat da auch dann schon ganz offen vom Meistertitel gesprochen, was zu dem Zeitpunkt als Salzburger Konkurrent schon sehr ungewöhnlich war.
Salzburg auch damals die legendäre Saison, in der man gegen Düdelingen bereits im Sommer ausgeschieden ist, im europäischen Bewerb. Wir machen weiter mit dem ersten Innenverteidiger und das ist der Kapitän der damaligen Mannschaft, Manuel Ortlechner, gleich wie Heinz Lindner. Auch der hat eine jede Spielminute in dieser Bundesliga-Saison absolviert, damals 33 Jahre und das war im Grunde sein Karrierehöhepunkt, nämlich sein einziger Titel auch.
Sein Karrierehöhepunkt inklusive Nona der Champions League danach, da ist er, glaube ich, sogar in einer Partie einmal im Team der Runde gestanden, wenn ich mich nicht täusche. Ja, der Ort ist 2009 aus Kärnten zur Austria gekommen und man hat sofort gemerkt, dass sich der mit diesem Verein voll und ganz identifiziert und hat ja dann auch die Kapitänsbinde von Roland Linz übernommen und er hat dann auch sehr, sehr schnell eine Führungsrolle in dieser Mannschaft eingenommen und man sieht ja auch, was er seit seinem Karriereende gemacht hat. Das hat sich irgendwie zu dem Zeitpunkt schon herauskristallisiert, dass der später mal auch was in Richtung Management machen kann und dass der über den Tellerrand eines Spielers hinausblickt.
Und es war natürlich ein ganz bewegender Moment in der Karriere von Manuel Ortlechner. Auch da hören wir nochmal rein in die Reaktionen nach diesem Sieg gegen Mattersburg.
Ja, das ist einfach das, was ich mein ganzes Leben jetzt hingearbeitet habe und ich bin einfach nur überglücklich jetzt. Wir haben es immer wieder angeschaut und schon gelächelt unter der Partie, weil wir gewusst haben, das müssen wir heute genießen, weil das ist etwas Einmaliges. Na, ein Bier ist noch erlaubt, weil wir haben am Sonntag noch ein schweres Spiel. Nicht.
Ich glaube, die Verbundenheit von Manuel Ortlechner zur Austria hat sich ja dann auch in den Jahren danach noch gezeigt, wo er dann auch zurückgegangen ist in die Zweiermannschaft, um dort eben auch diese Führungspersönlichkeit für die jungen Spieler zu sein, um der Mannschaft, dem Team, dem Verein auch weiterhin zu helfen. Also das ist nicht, finde ich, selbstverständlich. Viele gehen da vielleicht dann noch zu anderen Mannschaften, um ein bisschen mehr Kohle vielleicht abzustauben. Bei Manuel Ortlechner war das nicht der Fall, sondern der hat einfach auch ein violettes Herz.
Genau, hat dann so unter anderem den 16-jährigen Dominik Fitz ein bisschen ins Profileben eingeführt und hat er gleichzeitig auch Viola Fit gegründet mit dem Raimund Haarreiter, wo es darum gegangen ist, Nachwuchsspielern eine berufliche Ausbildung zu bieten, gemeinsam eben mit Raimund Haarreiter, der ja jahrelang Vizepräsident der Wiener Austria war und es immer noch ist. Und ja, er ist eigentlich der Austria immer verbunden geblieben und dieser Sportdirektorenposten war dann fast irgendwie der logische Schritt in weiterer Folge.
Machen wir weiter in der Innenverteidigung. Vielleicht jetzt nicht diesen Legendenstatus wie Manuel Ortlechner, aber ganz ein wichtiger Keyplayer auch in dieser Saison 2012-2013 mit Kaya Rogul. War seine zweite Saison bei der Austria und laut Ortlechner haben ihn damals auch viele unterschätzt. Wieso war das damals? Also ich kann mich da jetzt nicht mehr zurückerinnern. Du hast ja mir dann einen Link geschickt, da hat ja wirklich Manuel Ortlechner zu jeder Personalie auch ein paar Sätze gesagt. Und bei Kaya Rogul war eben auch die Aussage dabei, den haben viele höchstwahrscheinlich auch unterschätzt und nicht diese Leistungsexplosion kommen sehen.
Ja, der ist ja im Sommer davor von Slaven Belupo aus Kroatien gekommen und hat ja relativ schnell, ich glaube, da war eine Woche, da habe ich das erste Mal mit ihm ein Interview geführt, da hat er gesagt, er sieht die Austria als Sprungbrett und will in die Premier League. hat aber halt immer dann chronische Rückenbeschwerden gehabt, die ihn ja in weiterer Folge dann auch eine ernsthafte oder bessere Karriere gekostet haben. Dieses Problem ist er irgendwie nie losgeworden. Er hat dann den Platz in der Innenverteidigung übernommen, nachdem Georg Margreiter zu den Wolverhampton Wanderers in der Meistersaison im August erst gewechselt ist und hat sich dann nahtlos eingefügt, war jetzt aber nie der Spieler, der jetzt da groß im Rampenlicht gestanden ist. Das hat erstens einmal, war es einfach die Sprachbarriere, er hat halt nie Deutsch gelernt, der Kaya Rogul, und deswegen ist er nie so medial groß vorgekommen und ich glaube, dass das ein bisschen, also Problem. Es war jetzt kein Problem. Er ist dann in die Schweiz gegangen zu Luzern und hat einen sehr, sehr gut dotierten Vertrag unterschrieben. Also es ist jetzt nicht schlecht gelaufen für ihn, aber in weiterer Folge eben hat ihm der Rücken dann einen Strich durch die Rechnung gemacht.
2019 dann das Karriereende in Liga 2 beim SV Horn. Eine Position haben wir in der Defensive noch offen, die Rechtsverteidigerposition, und die gehört Fabian Koch. Der war eigentlich schon gefühlt weg vom Fenster. Und dann war er auf einmal wieder da und in der Meistersaison enorm wichtig.
Genau. Hat er dann eigentlich als Florian Klein 2012, glaube ich, zu Red Bull Salzburg gewechselt ist, hat er dann so den Posten in der Rechtsverteidigung übernommen, hat sich dort gegen Emir Dilawa durchgesetzt. Und ja, das hat eigentlich, war ein grundsolider Rechtsverteidiger, auch mit immer wieder ein bisschen vorwärts tragen, hat er, glaube ich, davor in Tirol schon auch im Mittelfeld gespielt gehabt, zwischenzeitlich einmal. Und ja, man kann sich's heute schwer vorstellen, wenn man ihn sieht, aber er hat damals noch so braune Lockerln gehabt und daher auch sein Spitzname, hat in der Austria intern in der Mannschaft Murray geheißen, weil er wie Andy Murray ausgesehen hat ein bisschen.
Ja. Zeiten ändern sich eben, Harald, nicht nur bei Fabian Koch, sondern auch bei uns. Es blieb auf jeden Fall nicht der letzte Titel von Fabian Koch. Der holte 2018 auch noch mit Sturm den Cupsieg gegen Red Bull Salzburg. Wir switchen von der Abwehr in das Mittelfeld und beginnen mit Alexander Grünwald. Damals 23 Jahre alt, hat 7 Tore in 26 Bundesligaspielen in dieser Saison erzielt und war laut Manuel Ortlechner der Michael Ballack Österreichs gefühlt. Eigentlich eine große Ehre.
Das ist tatsächlich ein Kompliment, ja. Ich frage mich oft, was Alex Grünwald für eine Karriere hingelegt hätte, hätte er nicht dieses riesen Verletzungspech gehabt. Er hat in seiner ganzen Karriere 4 schwere Knieverletzungen gehabt. Er hat sich in der Akademie das erste Mal schon das Kreuzband gerissen und letztendlich waren es dann, glaube ich, 3 Kreuzbandrisse, die er wegstecken musste. Und vom Fußballerischen her war der halt schon wirklich was Besonderes, weil Alex Grünwald halt auch heute noch für Überraschungsmomente im Spiel sorgen kann, was halt nur sehr wenige Fußballer sorgen können. Und gleichzeitig hat er halt einen Körper, der im Mittelfeld irgendwie nicht vor große Probleme stellt, wenn er in Zweikämpfe gehen muss. Ganz im Gegenteil.
Aber Ähnliches kannst du ja auch von Marko Stanković behaupten. Der hat ja auch viele Spiele in dieser Saison gemacht. Trotzdem ist Alex Grünwald bei uns in dieser Ansa-Panier, hat auch mehr Spiele gemacht als Marko Stanković. Das war ja wirklich ein Duell auch auf Augenhöhe, finde ich, Stanković-Grünwald.
Stimmt, ja. Aber letztendlich hat sich Alex Grünwald durchgesetzt.
Ja.
Bei uns und bei der Austria.
Nein, stimmt schon. Na, ist eh klar. Einer, der sich auch durchgesetzt hat in dieser Saison und 34 Mal aufgelaufen ist, war James Holland. 23 Jahre damals jung, kam Anfang 2012 aus den Niederlanden zur Austria und gleich mal Meister geworden in seiner ersten vollen Saison. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, wir waren damals gemeinsam auch in Belek, haben James Holland auch interviewt. Da war er ganz frisch erst bei der Austria und da hat man gleich bemerkt, dass der ein urguter Typ ist. Also extrem sympathisch und ich glaube, der hat auch viel Spaß gemacht in der Mannschaft.
Ja, so irgendwie so klassischer Sunny Boy, oder? So, wie man sich einen Australier einfach vom Strand vorstellt.
Ja, fast schon zu klischeehaft, ja.
aber genau, und genau das hat er, glaube ich, innerhalb der Mannschaft auch vermittelt und gleichzeitig war er auf dem Feld irgendwie genau das Gegenteil, weil mit dem war als Gegenspieler nicht sonderlich gut Kirschen essen. Der hat halt einfach wirklich völlig kompromisslos da auf der Sechserposition abgeräumt. Ist er übrigens auf Empfehlung von Joey Di Dulitzer gekommen, der zu dem Zeitpunkt gleichzeitig mit Jimmy Holland in bei Alkmaar gespielt hat. Holland hat dort nicht wirklich Land gesehen und Di Dulitzer hat ihn dann Tommy Paritz empfohlen und ist aufgegangen, hat gut funktioniert.
Auch er blieb bei den Veilchen, hat die Champions League also mitgenommen und dann 2015 der Wechsel zum MSV Duisburg in die zweite Bundesliga, ist aber gleich mal wohl eh abgestiegen und dann ging es weiter die Reise, bevor es ja dann schlussendlich auch wieder nach Österreich ging für James Holland. Eine Position haben wir im Mittelfeld noch offen und die bekommt bei uns Florian Mader, ein absoluter Titelhamster, Meister, Cupsieger, 4-mal Meister in Liga 2. Plus einmal der Meistertitel in der Regionalliga West. Unfassbar, was der eigentlich in seiner Karriere alles mitgenommen hat.
Das stimmt, ja. Er hat wenig ausgelassen. Hat sich erst dann im Laufe der Herbstsaison da festgespielt im zentralen Mittelfeld dieser Meistermannschaft. Davor waren es ja zum Teil Thomas Šimković, zum Teil Dare Vrsić, der da gespielt hat. Und bevor wir über Flo Mader reden, nochmal ganz kurz, Dare Vrsić, kannst du dich erinnern?
An der den ist ja damals aus Slowenien gekommen das war schon so der Königstransfer, oder?
Ja, genau. Das war so,
wie viel ist denn der? 1,5 oder was?
Ja, es war schon eine ordentliche Millionensumme. Ja. Der hat ja in der Saison davor für Olympia Ljubljana in 2 Europacup-Duellen gegen die Austria 2 Tore geschossen. Und die Austria hat ihn dann just in dieser Saison nach dem Cup aus in Ried am Tag danach so präsentiert, dass es der neue Heilsbringer, mehr oder weniger. Und das war ja ein unglaublicher Transferflop. Und wenn die Austria nicht diese Riesensaison hingelegt hätte, wäre das nicht so untergegangen, wie es dann letztendlich ist, weil der hat so überhaupt nicht funktioniert in Wien.
Das war irgendwie so ein Versuch, Asimovic 2.0
zu spielen, genau, oder? Ja, genau. Aber das hat irgendwie sowohl zwischenmenschlich in der Mannschaft als auch am Spielfeld so überhaupt nicht gepasst. Hat dann auch nachher nicht mehr die ganz große Karriere hingelegt. War dann nur mehr in Slowenien bei Maribor und Koper und Triglav. Also jetzt wenig berühmt.
Ich finde das immer seltsam, wenn Vereine, die vielleicht in der Vergangenheit irgendwie auf europäischer Ebene einen Kontakt zu einem Spieler hatten, der sie dann möglicherweise auch rausgegegelt hat, dass man dann auch gleich denkt, ja okay, den haben wir jetzt schon am Schirm, den holen wir. Ähnlich ja damals auch bei Sturm Graz, glaube ich, Nullerjahre war es rum, Alain Masoudi, wenn du dich noch erinnern kannst. Ja. Der hat, glaube ich, Sturm damals mit, wer war denn das? Ein Schweizer Verein hat der Sturm rausgekegelt und dann hat man eben auch gleich gesagt, hey, den holen wir nach Graz. Hat eben jetzt ja nicht so schlecht funktioniert, aber war eben, glaube ich, jetzt auch nicht dieser Spieler, den man sich erwartet hat?
Na gut, bei dem ist er auch an anderen Sachen gescheitert. Ja. Der hat ja keine Waschmaschine gehabt. Ja, und hat sich dann einfach jedes Mal ein neues Hemd gekauft, wenn das eine nicht mehr passt hat.
Ja, wenn man es kann.
Ja. War ein Kartnickel-Held halt damals. Um auf Florian Mahler zurückzukommen. Aus dieser Meistersaison ist mir halt besonders in Erinnerung diese Fähigkeit, Wechselpässe perfekt getimed und genau on point zu spielen. Und die hat halt Florian Mahler in dieser Saison wirklich zu einem herausragenden Spieler auch im System von Peter Stöger gemacht.
Und da natürlich auch ein Fixplatz bei unserer Ansa-Panier der Meistermannschaft von 2013. Wir sind bereits beim Offensivtrio angelangt und starten mit Thomas Jun. 33 Spiele, 10 Tore und war damals seine zweite Station in Österreich. Den kannte man ja auch schon noch aus seiner Altacher Zeit. Mhm. Für mich so ein ganz variabel einsetzbarer Spieler, der eben überall funktioniert hat, wo man ihn hingestellt hat in der Offensive.
Genau. Das war irgendwie nie so ganz spektakulär vom Gefühl her, aber es war immer höchst effektiv, was er gemacht hat. Also es war, ich glaube, wir würden jetzt schwer einen Thomas Jun Highlight Reel zusammenbekommen über Minuten weg, wo alle mit offenem Mund da sitzen.
Naja, dieses eine Tor gegen Rapid im Derby kann mich schon noch erinnern. Das war schon ein Wahnsinn, oder? War das nicht ein Monster-Tor? Kann mich nämlich noch an diesen Jubel erinnern, auch der ist, glaube ich, bei Sky damals immer als Trailer gelaufen.
Ja, wo die Rapid-Fans zur Rapid-Viertelstunde die Bengalen zündet
genau,
haben und der dann vor ja. den Bengalen quasi ja. jubelnd abdreht.
Genau, legendäres Bild.
Das stimmt, ja, ja. Völlig richtig. Ja, auf jeden Fall extrem guter Typ, sehr mannschaftsdienlicher Spieler, der nie irgendwelche Star-Allüren oder Ähnliches hatte, obwohl er davor schon tschechischer Teamspieler war, der hat bei Trabzonspor gespielt, hat bei Beşiktaş gespielt. Also war vom Lebenslauf her schon über den Kollegen dieser Meister-Elf zu stellen, aber das hat er in keiner Sekunde raushängen lassen. Vielmehr sehr, auch nach außen ein sehr zurückhaltender Typ, also Thomas Jung ein Interview zu bekommen, war irgendwie fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, aber konträr dann sein Verhalten bei der Meisterfeier, hat scheinbar nämlich auch ein Faible für Rap-Musik, Thomas Jun, und da hören wir jetzt kurz rein. Eine interessante Ausführung von Thomas Jun.
Mit Tschechen und Bier.
Ja, aber ein bisschen Grinchy, würde ich jetzt mal so sagen, war das, weil man im Endeffekt hatte ja versucht zu rappen, aber man hat eben nur Bushido gehört. Hätte man vielleicht die Stimme von Bushido wegtun sollen oder Thomas Jun etwas weiter nach oben drehen müssen, aber so ganz hat das nicht gepasst damals, dieser Rap-Auftritt von Thomas Jun, aber egal. Wir machen mit dem Mittelstürmer, der da heißt, beziehungsweise damals die Nummer, was hat er für Nummer gehabt? Die 9? Nein, jetzt weiß ich es nicht.
Bin 16?
Überfragt. Egal, es ist auf jeden Fall Hosina, Philipp Hosina. Unfassbare 32 Tore hat er in dieser Bundesliga-Saison erzielt. 27 davon allerdings nur unter Anführungszeichen für die Austria, denn die anderen 5 hat er für die Admira gemacht. Mhm. Und da sieht man eben auch, dass er ein fast schon ein Last-Minute-Transfer war.
Er war ein Last-Minute-Transfer.
War er am letzten Spieltag?
Es war ja so, das war ja relativ langes Hin und Her und ist am 30.08. hat es noch geheißen, okay, Transfer geplatzt. Da haben die Verhandlungen eine halbe Stunde gedauert und danach ist Thomas Baritz aus der Südstadt abgereist und das war quasi, okay, erledigt, wird nichts. Und 2 Tage später, am 1.09. hat die Austria dann ein stark verbessertes Angebot nachgelegt und gleichzeitig Philipp Hosiner den Admira-Verantwortlichen noch einmal deutlich gemacht, dass er eigentlich schon gern für die Austria spielen wird. Dann ist es durchgegangen. Witzig, dass die Admira dann, glaube ich, gesagt hat, damals als das Angebot geplatzt ist, ne, den kommenden Bundesliga-Torschützenkönig geben wir so billig nicht her. Also sie haben ja gewusst, was passieren wird wahrscheinlich.
Ja, er ist komplett explodiert. Ich meine, 32 Tore. Torschützenkönig vor Jonathan Soriano, der Spanier damals mit 26 Tore. Und Sadio Mané, ja, vergisst man schon ein wenig, dass Sadio Mané auch längere Zeit in Österreich gespielt hat, beziehungsweise dort seine Anfänge gehabt hat. Schon Wahnsinns auch, Wahnsinn die Namen, die damals auch am Feld waren, wie sich die Spieler auch weiterentwickelt haben. Wie gesagt, er wechselte damals erst Ende August oder Anfang September dann eben zu Austria. Es hat sich aber bezahlt gemacht. 3 Hattricks in der Saison gegen die Admira, gegen Ried, gegen den WAC. Die Quote hat er aber dann nicht mehr halten können.
Vor allem 2 Hattricks in Folge. Also ja. Ich habe es ja da gerade wieder vor mir. 13. Runde 6-4 gegen die Admira, 3 Tore Hosener. 14. Runde 6-1 gegen Ried, 3 Tore Hosener. Also der hat halt einfach in dieser Saison wirklich alles getroffen, was irgendwie gegangen ist. Ich bilde mir ein, ich weiß gar nicht, ob er es mir erzählt hat oder ob ich es irgendwo mal gelesen habe. Er hat damals erklärt, dass Thierry Henry sein Vorbild ist, dass er sich auf YouTube viele Videos anschaut und sich das Ganze dann vor seinem geistigen Auge vorstellt, wie er diese Aktionen macht. Hat funktioniert.
Hat vielleicht dann auch dazu geführt, dass seine nächste Station auch in Frankreich war. 2015 dann der Wechsel nämlich zu Stade Rennes in die Ligue 1.
14.
14?
Ja.
Was, nicht 15? Da schaue ich jetzt nachher nochmal nach. Aber ganz ehrlich, hast du dir nicht etwas mehr auch erwartet von der Karriere von Philipp Hose? Ich meine, das war so der Senkrechtstarter in dieser Saison. Da war im Endeffekt die ganze Stürmerproblematik auch im österreichischen Nationalteam dahin mit Philipp Hosener. Aber so ganz hat er dann eben das doch nicht gehalten, was man vielleicht auch von ihm erwartet hat.
Ja, Frankreich halt trotzdem dann schwieriges Pflaster irgendwie. Vor allem Philipp Hosener, der jetzt körperlich jetzt nicht das Monster ist, so wie...
Ist Lionel gefühlt, Messi auch nicht?
Gefühlt
ist Lionel Messi
die,
auch nicht?
Ja, der
nicht,
trifft oder? Ja auch nichts.
Also stimmt.
Gefühlt jeder Ligue 1 Innenverteidiger. Sprachlich könnte es dann auch schwierig werden. Und ja, und dann ist halt diese Tumorsache dazugekommen und viel Glück hat Philipp Hosener schon auch nicht gehabt in weiterer Folge, muss man sagen. Oder er hat Glück gehabt, weil diese Sachen halt dann immer gut ausgegangen sind, je nachdem, wie man es sehen will.
Aber 2013 war er auf jeden Fall in Feierlaune und auch da hören wir nochmal rein. Man hat ja ein paar Tage später dann auch am Rathaus noch den Meistertitel gefeiert.
Ja, natürlich, wie wir den Teller in die Höhe gehalten haben, das war der schönste Moment. Auf den Sommer das ganze Jahr hingearbeitet und ja, wir sind natürlich sehr froh über das. Es ist sehr schön, sehr viele Leute da, haben wir sehr viel Glück gehabt, glaube ich, mit dem Wetter und ja, heute werden wir noch ein bisschen feiern.
Harald, ich glaube, die Brillen waren damals sehr wichtig, auch bei der Austria, bei den Spielern, um nicht die tiefen Augenringe der Feier zu zeigen.
Also ich kenne Geschichten, was am Tag der tatsächlichen Meister, also als sie Meister geworden sind gegen Mattersburg, wie der Abend in der Passage verlaufen ist. Und
ja, sag.
Würde ich dann auch Sonnenbrillen tragen danach.
Ja, verständlich. Aber man hat ja im Grunde dann ein paar Tage später noch das Cupfinale.
Ja, da hat man dann eh gesehen, wie es ausgegangen ist. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, das ist eine andere Geschichte, eine andere Ansapanier. Eine Position haben wir noch offen bei unserer Ansapanier des Meisterteams von 2013. Und die bekommt, na klar, Alexander Gorgon. 31 Spiele hat er gemacht in dieser Meistersaison. 10 Tore erzielt. Und das ist einfach auch ein Austria-Eigengewächs, der sich halt da im Grunde sein Bubentraum erfüllt hat mit diesem Meistertitel.
Ja, war in Österreich tatsächlich nie bei einem anderen Verein als der Austria. Also sonst fängt man für gewöhnlich irgendwie fast immer irgendwo beim SV Aspern an, wie Alaba oder was auch immer, aber er ist wirklich direkt zur Austria gekommen. Hat zu dem Zeitpunkt eh schon einen langen Leidensweg hinter sich gehabt, weil ich glaube, von 18 bis 20 müsste das gewesen sein, mit einer Schambeinentzündung einfach 2 Jahre lang nicht Fußball spielen hat können.
Also 2011, 2012 hat er gar nicht gespielt, was ich weiß, ja.
Ja, genau. Und davor, ich glaube, die Saison davor auch. Also 2 Jahre gar nicht spielen können. Gerade in einer Zeit, wo du eigentlich den Übergang vom Kinder- in den Erwachsenenfußball machst, also zeigt er dann eh, aus welchem Holz der geschnitzt ist. Und hat er dann zuletzt auch immer wieder dann Verletzungspech gehabt, immer wieder dann Knieprobleme etc. hat ein bisschen das Pech gehabt, dass er den falschen Manager hatte, als er dann von der Austria weggegangen ist, letztendlich 2016, der hat ihm viel versprochen, es ist dann Rijeka geworden, was jetzt nicht schlecht ist, also es gibt Schlimmeres, als in Rijeka zu leben und Fußball zu spielen. Jetzt in Polen, aber auch da Verletzungsprobleme gehabt und ja, dafür hat er aber sehr viel aus seiner Karriere gemacht und war so ein bisschen der Regelhüter in der damaligen Austria-Mannschaft, weil sein Vater ja Bundesliga-Schiedsrichter war, jahrelang.
Ja, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen über seine Zeit in Rijeka sprechen, beziehungsweise aufzählen, was der da alles gewonnen hat. Also er ist dreimal kroatischer Pokalsieger geworden und auch einmal Meister. Also es war im Grunde nicht sein letzter Titel mit der Austria, sondern im Grunde der Beginn von der Titelreise von Alexander Gordon. Genau,
die haben ja damals mit Rijeka die Serie von Dinamo Zagreb durchbrochen und haben das Double gewonnen unter Matjaž Kek.
Ja, gefühlt auf so ein Level, wenn jetzt in den nächsten Jahren irgendwer auch mal diese Dominanz von Red Bull Salzburg sprengen könnte. Also das ist schon eine ganz fette Geschichte damals auch im kroatischen Fußball gewesen. Was wäre, wenn der Körper von Alexander Gorgon etwas besser gehalten hätte? Bei dem denke ich mir auch immer, Alter, der hat so viel Qualität gehabt. Der war am Ball unfassbar stark. Der hat im Grunde alles mitgebracht, um auch ein wirklicher, jetzt ja nicht absoluter internationaler Superstar zu werden, aber auch fürs österreichische Nationalteam. Ja, der hat kein einziges Spiel gemacht.
Das wollte ich gerade sagen, ja, dass einer mit dem fußballerischen Können kein einziges Mal im Nationalteam gespielt hat, sagt er eh schon alles aus.
Ne? Ist ein Wahnsinn. Also das tut mir einfach auch leid, denn wenn du dann eben bemerkst, wenn du siehst, was da möglich gewesen wäre, wenn diese beschissenen Verletzungen nicht gewesen wären, dann tut mir das einfach in der Retrospektive dann immer auch leid. Er hat sicherlich trotzdem ein schönes Fußballerleben gehabt, aber ich finde es eben immer schade, wenn der Körper dann einem so die Grenzen aufzeigt, bis dorthin und nicht weiter. Und er hat das absolute Maximum, glaube ich, auch rausgeholt und eine sensationelle Karriere zurückgelegt. Wir müssen auch noch ein wenig über die Ersatzbank sprechen. Mhm. Du hast ja schon ein paar Namen auch erwähnt, wie Emir Dilava, der viel gespielt hat, auch ein Tomasz Simkovic oder ein Marko Stankovic, Darev Risic. Aber es war zum Beispiel auch noch ein Roman Kinast mit dabei, der es nicht in die Offensive geschafft hat. Der hat damals seinen dritten Titel gefeiert. Der ist mit Rapidmeister geworden, mit Sturm und eben auch mit Austria.
Und ist in der Saison darauf ja dann zum violetten Helden geworden, als er gegen Dynamo dieses entscheidende Tor erzielt hat, das die Austria in die Champions League buxiert hat. Zu Emir Dilava war noch einmal ganz kurz, der hat ja auch keine schlechte Karriere hingelegt. Der ist dann danach noch mit Ferencváros Meister geworden, ist mit Dynamo und dreimal Cupsieger, ist mit Dynamo Zagreb zweimal Meister geworden, war in Polen bei Lech Posen, wenn mich nicht alles täuscht. Also der hat auch schon eigentlich eine erstaunlich starke Karriere hingelegt und ist einer dieser ÖFB-Legionäre, den man so überhaupt nicht mehr am Schirm hat. Seit Jahren.
Ja, auch eigentlich ein bisschen unverständlich, oder? Ist unser Blick wirklich so Richtung Westen gerichtet, dass man irgendwie so die Ligen, die etwas östlicher von Österreich stattfinden, dass man die ausblendet?
Scheint so. Und Emir Dilava war ja tatsächlich, der war ja wirklich Austrianer durch und durch. Der hat ja sogar seine Hochzeitsfotos im Hohestadion gemacht.
Stimmt, genau. Hast du mir schon mal erzählt? Ja, aber ich meine, Alexander Gorgon ja auch. Also jetzt nicht die Hochzeitsbilder, aber auch Austrianer.
Definitiv, ja. Brauchen wir nicht diskutieren.
Noch damals mit dabei im Team, zum Beispiel Lukas Rothpuller. Mhm. Auch der war mit dabei. Du hast es auch schon gesagt, Roland Linz. Auch der im Meisterkader hat die Austria zwar im Winter dann verlassen Richtung Bangkok.
Muangthong United, oder?
Ja. Ja. Aber natürlich auch, sei das erwähnt, dass Roland Linz zu Beginn der Saison auch noch am Feld für die Veilchen gestanden ist. Auch ein Thomas Murg und ein Nasser Barazid.
Ist ja im Winter da dann zurückgeholt worden, weil so sensationell, der große Nasser Barazid kommt zurück.
Man hat einen anderen Nasser Barazid zurückgekommen.
Hat ein bisschen Übergepäck mitgehabt, sagen wir mal so. Ja. Also dem hat es in Monaco ganz gut geschmeckt und das Training dürfte nicht ganz so hart gewesen sein. Also als der auf einem Level war, wo er wieder halbwegs mitspielen hätte können, war die Saison dann vorbei.
Ja, war eigentlich Wahnsinn. wie ich muss jetzt schauen, dass ich die richtigen Worte finde, aber ich meine, die erste Ära von Nasser Barasit bei der Austria war ein Wahnsinn. Ja. Also da hat mir gedacht, was macht der in Österreich? Dann ist das damals ja schon aufgekommen, dass bei Monaco ein Millionär oder Milliardär einsteigen möchte. Ich meine, Monaco hat viele Millionäre und viele Milliardäre, aber der ist ja damals, glaube ich, auch in die Ligue 2 gegangen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da war doch AS Monaco noch zweitklassig und dann hat es im Grunde eben da hat man ganz viel Kohle reingepumpt und hat Monaco Richtung Champions League Halbfinale befördert.
Rybolovlev, der Russe, und 4,5 Millionen haben die, glaube ich, für Nasser Barasit bezahlt an die Austria. Eigentlich absurd, dass die Austria mit Barasit und Vrsic zwei unglaubliche Transferflops in der Saison hingelegt hat und dann halt mit Punkterekord Meister wird.
Ja, man hat sie im Endeffekt eigentlich nicht gebraucht.
Ja, Barasit dann nach Utrecht, Malatyaspor, Buriram United in Thailand, Al Jazeera und jetzt seit 2021 vereinslos. Also wenn irgendwer
der ist doch was würdig,
jetzt nochmal probieren will. Er ist erst 31 Jahre alt. Das ist ja unglaublich eigentlich. Ja.
Also er hätte noch Zeit. Vielleicht etwas für Liga 2. Die Young war alles aus der Wien.
Ja, oder Horn oder Horn. Keine Ahnung.
Ja, gleich wie Kaya Rogul, einfach nochmal zurückholen. Also unser Tipp an die Liga 2 Teams, vielleicht dann nochmal zuschlagen bei Nasser Barasit. Lass uns am Ende dieser Ansapanier auch noch ein wenig über die Trainerpersonalie sprechen. Peter Stöger, es war im Grunde schon seine Krönung als Austria-Trainer, auch wenn es mit Frankie Schinkels schon diesen Titel gab, aber das ist schon nochmal drüber anzusetzen.
Definitiv. Und auch da sieht man einfach wieder, wie der Zufall so spielt. Als die Austria die Vorsaison war ja dramatisch schlecht. Also dann hat er Ivo Vastic übernommen und ist mit fliegenden Fahnen untergegangen mit der Austria. Und die Austria wollte ja dann unbedingt Franco Foda als Trainer holen. Und der wäre auch Austria-Trainer geworden, hätte nicht dann Kaiserslautern gleichzeitig angeklopft und ihn verpflichtet, und so hat halt dann Tommy Baritz einfach zu Plan B gegriffen und den Wiener Neustadt-Trainer geholt mit Peter Stöger, und das war viel besser, hätte es nicht laufen können, sowohl für die Austria als auch für Peter Stöger, dessen weitere Trainerkarriere ja eigentlich auf dieser Meistersaison gefußt ist.
Und Wechsel zum 1. FC Köln, Meister in der 2. Bundesliga, Aufstieg. Man hat sich damals sogar für die Europa League mit dem FC dann qualifiziert. Also das waren schon sehr erfolgreiche Jahre für Peter Stöger.
Und was man natürlich nicht vergessen darf, sein damals kongenialer Partner und Co-Trainer Manfred Schmid.
Den hat er damals ja auch nach Köln dann mitgenommen. Also so langer Wegbegleiter dann auch von der weiteren Trainerkarriere von Peter Stöger. Das soll es dann aber auch gewesen sein, eine Reise zurück in eine Zeit, in der es in der Bundesliga ja wirklich noch einen Titelkampf gab. Danke ebenfalls fürs Zusehen, fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Lola 1 paniert. Ciao.
Ciao.